Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Immer heißer von Spieltag zu Spieltag. Glücklicherweise auch als Stadionreporter kann ich das sagen, im Stadion. Man friert sich nicht mehr die Finger ab. Aus Sicht des FC St. Pauli leider auch im Abstiegskampf. Die Tendenz geht deutlich nach unten in den vergangenen Wochen. 3 Spiele bleiben noch. Jetzt am Sonntag 1 daheim am Millerntor gegen Mainz 05. Und um dieses Thema, es wird heiß und wir haben mehr und mehr Druck, noch ein bisschen genauer zu bearbeiten, haben wir uns heute einen Fachmann aus dem Süden der Republik geholt. Und Max, da möchte ich erstmal an dich weiterleiten. Du bist kein Fachmann aus dem Süden der Republik, sondern Fußballfachmann aus dem Norden. Aber wie schätzt du denn die aktuelle Situation an bei St. Pauli? Du warst am Wochenende in Heidenheim.
Ja, das stimmt. Ich war dabei. Das war wirklich, du hast es ja auch im Fernsehen gesehen, mit einem Wort zusammenzufassen, katastrophal. Eigentlich das Spiel, es gibt wenig Positives zu erzählen. Und die Spieler haben auch selbst so eine Art Verdrängungsmechanismus danach eingeschaltet, gesagt, wir haben jetzt sowieso nicht genug Zeit, um das Ganze noch tiefer gehen zu analysieren, sondern wollen das jetzt einfach schnell aus den Köpfen kriegen, schnell vergessen. Und mir ist auch ein Satz in Erinnerung geblieben von Hauke Wahl, der gesagt hat, dass es eben keine Kopfprobleme gäbe oder kein mentales Problem sei. Ich hatte schon irgendwie in gewisser Weise den Eindruck, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber es wirkte schon, als wäre Heidenheim, die ja wirklich davor standen, abzusteigen, in dem Spiel schon breiter gewesen wäre oder auch vom Kopf her mehr auf das Spiel angestellt, oder Rupert?
Ja, es wirkt auf jeden Fall auch so, dass Heidenheim da recht befreit aufgespielt hat. Die hatten einen Plan, St. Pauli hat ein bisschen ängstlich, eingeschüchtert, zurückhaltend gewirkt. Das hat auch Nikola Vasil heute nochmal gesagt. Aber ich fand tatsächlich die Aussage von Hauke Wahl interessant. Es war kein Kopfproblem. Wenn andere Spieler dann hätte er gesagt haben, ja, es war auch irgendwie ein Thema der Einstellung. Das kann uns unser heutiger Gast sicherlich ein bisschen besser erklären. Wir haben nämlich Holger Fischer zu Gast, der mit besagtem Hauke Wahl früher zusammengearbeitet hat, unter anderem als Hauke eine halbe Saison nach Heidenheim verliehen war, dort im großen Loch gesteckt hat. Ja, der Holger, wir haben uns aufs Du geeinigt, ja, auch herausgeholfen. Wir haben vor der Folge schon mal im Vorgespräch geklärt, was du nicht bist, Holger, nämlich ein Mentaltrainer. Ja. Bevor ich meine erste Frage stelle, aber Frage kann ich dir jetzt schon mal sagen, gleich, aber sag uns doch erstmal, was bist du denn stattdessen?
Am Ende des Tages erstmal guten Abend und schön, dass ich bei euch sein darf. Freut mich sehr. Und wenn du jetzt 10 Jungs fragst, was ich nur einen Job mache, was 9 verschiedene Aussagen gehen. Wenn du bei Sportbild nachguckst, da gibt es, glaube ich, mittlerweile 12 oder 13 verschiedene Bezeichnungen für mich. Also von Psychoklatze über. Und ich habe irgendwann darauf geeinigt, es als Coach und Berater zu nennen, weil das Thema Mentaltraining viel zu eindimensional ist und ich da Hauke auch beipflichten muss. Ein Profisportler hat nun mal kein mentales Problem, weil sonst wäre ein Profisportler.
Du arbeitest auch...
Ja, mach Max.
Sorry. Du arbeitest, hast du eben angedeutet, also nicht nur mit Profisportlern zusammen, sondern auch mit, in Anführungszeichen, normalen Menschen aus der Unternehmensbranche etwa. Wie unterscheidet sich so der Klient Profifußballer von dem, in Anführungszeichen, normalen Klienten?
Also normal ist in Anführungszeichen setzen. Ich habe hauptsächlich mit Führungskräften zu tun, bis hoch zu DAX-Vorständen, mit denen ich arbeite. Und es gibt 2 Themen, die Hauptunterschied sind. Das eine ist die Zeitachse. Das heißt, die Prüfung ist immer von Samstag, Samstag oder Samstag, Mittwoch, Samstag. Und das zweite, was viel schwerwiegender ist, ist letztendlich die Öffentlichkeit, die beim Profifußball dazukommt, bei Unternehmern eher weniger präsent ist. Ansonsten, eine Top-Führungskraft hat das gleiche Anforderungsprofil wie ein Profisportler oder Profifußball in dem Fall.
Das Hauke nach dem Spiel gesagt, das hat nichts mit dem Kopf zu tun. Ja. In dem Moment, wo du sowas hörst, sagst du, jawohl, das stimmt, genau die richtige Aussage, Kopf ist kein Problem. Unter anderem du hast früher deinen Job gemacht, dass bei ihm im Kopf alles funktioniert. Oder sagst du, oh, eigentlich schlecht, weil der Kopf spielt aus deiner Sicht, auch dadurch ermöglicht es ja auch deinen Beruf, immer die entscheidende Rolle und es ist immer in erster Linie ein Kopfproblem.
Man muss die Dinge von mehreren Seiten aus betrachten. Ich meine, Fußball sind 11 Leute, ne? Und das eine, du hast es eingangs schon gesagt, das ist immer schwierig, wenn eine Mannschaft, die nur gewinnen kann, gegen eine Mannschaft spielt, die nur verlieren kann. Das ist einfach so. Weil da gibt's halt diese gruppendynamische Prozesse. Was bei so Mannschaften noch vorkommt, auch siehe Wolfsburg, ist am Ende des Tages, du hast in einer Mannschaft immer drei Gruppierungen. Du hast eine Gruppe, die haben Bock drauf und die wollen was reißen, die wollen gewinnen, die identifizieren sich mit dem Verein. Du hast eine Gruppe, denen ist scheißegal. Und du hast eine Gruppe, die im Endeffekt orientierungslos ist, beziehungsweise nach der Führung orientiert. Jetzt muss man natürlich überlegen, es gibt natürlich einen sogenannten Mannschaftskapitän, also ich sage, das ist jetzt von außen betrachtet, der oft Trainerkapitän, aber kein Mannschaftskapitän ist. Wenn du jetzt in einer Mannschaft eine funktionierende Hierarchie hast, das heißt, die Führungsspiele sind auch die, die den Dreck aus dem Karren ziehen sollen, dann hast du gute Chancen, das zu machen und das zu reißen. Wenn du aber keine Hierarchie hast oder die Hierarchie gemacht von außen ist, aber nicht von der Mannschaft, dann kannst du nur noch beten. Und dann hat es im Endeffekt nichts mit dem einzelnen Charakter zu tun, sondern am Ende des Tages ist es eine gruppendynamische Prozesse. Beispiel, ihr erinnert euch 2014 Brasilien gegen Deutschland. Da haben 11 Leute kolossal sind unter den Druck von außen zusammengebrochen. Und jeder einzelne von denen ist ein Weltklassenspieler gewesen, oder es war damals ein Weltklassenspieler, haben aber letztendlich als Kollektiv versagt. Weil, so wie es danach auch gesprochen wurde, dass auch innerhalb der Mannschaft die Struktur unklar war, die Hierarchie unklar war.
Wir haben natürlich jetzt den Einblick eher beim FC St. Pauli. Ich denke nur momentan so ein bisschen auch parallel an den VfL Wolfsburg, dem ja von außen zumindest zugeschrieben wird, jetzt nicht unmittelbar die allerbeste Mannschaftsstruktur zu haben. Natürlich haben sie an Einzelspielern den deutlich höheren Kaderwert, die deutlich höhere Qualität auch im Vergleich zum FC St. Pauli. Aber sie stehen ja auch nicht ohne Grund auf Platz 17 und haben auch nicht ohne Grund bisher einen Punkt weniger geholt. Glaubst du, dass tatsächlich der Kopf, insbesondere in solchen Saisonphasen, wichtiger ist als die, ja, auf dem Papier zumindest geschriebene Qualität der Spieler?
Also am Ende des Tages sind es auch wieder, viele Spieler haben Erfahrung im Abstiegskampf. Wenn es die Führungsspieler sind, ist es sehr wichtig, weil letztendlich die anderen mitnehmen können. Und das Zweite ist, wie gesagt, man darf einzig unterschätzen, eben die gruppendynamischen Prozesse, die da stattfinden. Ne? Zum Beispiel, wie die Kommunikation läuft. Bei Wolfsburg kenne ich ein bisschen, weil ich da auch jemanden habe, mit dem ich arbeite. Das ist keine Mannschaft. Also die Mannschaft ist nicht gut zusammengestellt, weil die eben die Führungsspieler eigentlich gar keinen Bock haben. Die sind halt dort, weil sie halt dort sein müssen oder dort sein halt noch Sinn. Und da ist einfach, die ist einfach tot. Dieter ist sicherlich eine gute Wahl gewesen, weil der hat die Erfahrung, mit sowas vielleicht zu handeln. Weil im Endeffekt, wenn du keine Mannschaft bist, brauchst du eine Orientierung. Im Optimalfall ist es der Trainer, wenn es die Mannschaft verträgt kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt deutlich geringer, wenn da nicht ein Zug in eine Mannschaft reinkommt. Bei St. Pauli zum Beispiel, jetzt von außen betrachtet, nicht kalt, ne? Auch wenn ihr das gegen Heidenheim kritisch seht, aber ich habe keine Auflösungserscheinungen gesehen. Da war eine gewisse Form der Hilflosigkeit vielleicht da und vielleicht auch ein bisschen das Überraschtsein, oder auch Heidenheim hat es auch richtig gut gemacht. Ne? Die sind von Anfang an gleich aggressiv drauf, um die Unsicherheit zu nutzen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft von St. Pauli auseinandergefallen ist oder aufgegeben hat. Und was von St. Pauli natürlich immer groß ist und was der große Vorteil von St. Pauli ist, selbst wenn die absteigen und alle Spieler gehen und geben alles, sind die Zuschauer trotzdem zufrieden und kommen nächstes Jahr auch wieder vor das Stadion. Den Druck haben andere Mannschaften, andere Vereine natürlich haben ganz anderen Druck.
Gibt es Unterschiede in der Art des Drucks, zum Beispiel Abstiegskampf oder zweite Liga, gucke ich jetzt mal, man kann aufsteigen, spielt womöglich die Relegation oder vor allem Champions League Endspiel, oder ist letzten Endes das ganze Konstrukt immer sehr ähnlich?
Ja, es ist sehr ähnlich. Weil im Endeffekt, immer wenn es um Hierarchien geht, ist der Konstrukt immer ähnlich. Und ihr seht zum Beispiel Freiburg, ihr seht jetzt zum Beispiel in anderen Mannschaften, ich habe es bei Mainz jetzt auch gesehen, in dem Moment, wenn eine Hierarchie da ist und der Trainer diese Hierarchie kennt und die spielen lässt und die auch in der Kabine wirken lässt, in dem Moment hast du eigentlich nur noch Erfolg. Oder kannst du eigentlich nur Erfolg haben. Die meisten Mannschaften, die wenig Erfolg haben, die haben keine Hierarchie, beziehungsweise haben auch oder haben eine aufgesetzte Hierarchie. Ich spreche immer gern, wenn der Trainer Mannschaftskapitän bestimmt, dann ist es kein Mannschaftskapitän, sondern ein Trainerkapitän. Wenn ein Trainer den Mannschaftsrat bestimmt, ist es ein Trainerrat und kein Mannschaftsrat. Wenn es gut läuft, im Optimalfall, dann ist es beides gleich wie damals Ottmar Hitzfeld zum Beispiel, der es meisterhaft verstanden hat damals, da war ich bei Bayern auch ziemlich nah dran, da waren tatsächlich die Hierarchie, die er vorgegeben hat, auch die Hierarchie, die letztendlich auch auf dem Platz war.
Das klingt ganz spannend. Ich muss gerade noch mal an ein anderes Zitat von einem St. Pauli-Spieler nach dem Heidenheim-Spiel denken. Da hat Erik Smith, auch einer dieser Führungsspieler, gesagt, auch, also wenn es zu viel Druck wäre, hätte man den falschen Job. Man spielt Fußball, um Druck zu haben. Und man müsse sich auf diese Spiele eben noch mehr freuen als alle anderen. Ist das so dahergesagt? Ist das vielleicht auch ein kleiner Trick, um eine schlaue Antwort zu geben? Oder ist es auch ein Trick, um sich selbst vorzugaukeln, dass das eben was Schönes sei, diesen Druck zu spüren?
Also mal unabhängig davon, wer sowas sagt, weil die Sätze habt ihr schon oft gehört. Aber das ist natürlich völliger Bullshit. Reinhold Messmer, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch, den Bergsteiger. Ne? Der hat alle 8000er und hat immer Leute verloren. Und der sagt in seinen Vorträgen immer einen wichtigen Satz. Der finde ich überragend. Der sagt, wer keine Angst hat, muss zum Arzt. Und das Thema, und der kennt Extremsituationen, wenn du alle 8000er ohne Sauerstoff, der glaubt, seinen Bruder da oben verloren und so. Also der weiß, was es heißt, unter Druck liefern zu müssen. Ne? Und die Aussage macht er nicht umsonst. Und es gibt im Profisport und im Fußball ein Tabuthema: Angst. Ja, ihr kennt Per Mertesacker, das heißt im Norden, der hat nach seiner Karriere gesagt, dass er vor jedem Spiel quasi Durchfall hatte. Hat er nach der Karriere gesagt. Ne? Ich kenne recht viel, ich bin seit 25, 26 Jahren im Profifußball. Ich weiß, wie Ängste aussehen oder wie die Leute dann wirklich ticken. Ne? Die haben alle Angst. Außer die weniger, also intelligenter Spieler sind, desto mehr Ängste haben sie. Die einfacher strukturiert sind, haben weniger Ängste, und der Teil, dem es eh wurscht ist, was da passiert, der hat auch weniger Ängste.
Jetzt haben wir natürlich im Moment den Salat beim FC St. Pauli. Ja. Sie sind ängstlich, es sind noch 3 Spiele. Man muss sich irgendwie behelfen. Ja. Geht das jetzt überhaupt noch im Hauruck-Verfahren? Gibt es jetzt irgendeine kleine Tricks oder grundsätzliche Sachen, die man noch machen kann, die etwas bewirken?
Fußballer sind ja sehr abergläubisch. Im Endeffekt ist so, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das St. Pauli eine funktionierende Hierarchie hat, dann sind die Führungsspieler gefragt, mit denen zu reden, auf diesem Spiel drauf ankommen und vielleicht auch über das Thema Ängste zu reden, weil ein erfahrener Führungsspieler weiß, dass sie Angst haben. Und für viele ist es einfach schon eine Erleichterung, dass sie Angst haben dürfen oder Ängste haben. Aus der Erfahrung jetzt in der Arbeit mit einzelnen Sportlern würde ich jetzt Dinge machen, die mit dem Fußball gar nichts zu tun haben, wo ich aber in einen anderen Grenzbereich reinkomme. Beispiel, wenn die jetzt zum Beispiel in Kampfsportstudie gehen und jetzt im Endeffekt in so Sparring-Konstellationen gehen, nicht nur irgendwie blind, sondern einfach mit gegen Profis reinkommen, dann holst du die praktisch raus, schaffst in einer Extremsituation Erfolgserlebnisse, und die können dann wieder zusammen, die können dann helfen, dass so eine Truppe dann wieder emotional besser zusammen funktioniert, weil sie gemeinsam eine Situation erlebt haben, eine Ausnahmesituation, was jetzt am Wochenende auch gegen Mainz ist.
Ich fand es bemerkenswert von Frank Schmidt, die Aussage nach dem Spiel, dem Heidenheimer Trainer, er hat gesagt, nichts geht über Kommunikation. Und sie hätten ganz, ganz viel geredet vor dem Spiel, auch sich untereinander ausgetauscht, auch über Dinge, die nichts mit dem Fußball direkt zu tun hätten. Und im Training hätten sie teilweise auch, wie du eben sagst, gar kein Fußball gespielt. Ich weiß nicht, ob sie Kampfsport gemacht haben, aber eben aus diesem Alltagstrott vielleicht rauszukommen, mal neue Impulse zu setzen, ist das so der Ansatz, der da wichtig ist?
Absolut. Ich habe ja in den letzten Jahren noch aktuell Führungsspiele in anderen Vereinen. Und die haben halt gelernt, dass in Ausnahmesituationen sich bestimmte Spieler, die wichtig sind, mit denen sich einfach unterhalten und auch von der eigenen Karriere erzählen, welche Ängste sie hatten. Also das Thema zu enttabuisieren und eben aus der Normalität rauszugehen und zu kommunizieren, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und glaub mir, die haben Heidenheim haben keine Kochrezepte ausgetauscht. Das heißt, die waren dann schon auch, wenn die erfahrener Leute sind, schon die reden auch über die Ängste. Oder ob man es Ängste oder Nervosität nennt, Unsicherheit ist ja zweitrangig. Nicht? Aber im Endeffekt geht es einfach darum, durch Kommunikation schaffe ich ja auch Verbrüderung, wenn alle sagen, ja, das kenne ich auch, habe ich auch schon erlebt. Und wenn es die Führungsspieler sind und die Hierarchie funktioniert, dann hat es eine Sogwirkung. Wenn die Hierarchie nicht funktioniert, wenn jetzt Wolfsburg auf einmal anfangen würde, als Nichtmannschaft zum Beispiel über das Thema reden, das könnte helfen, aber wahrscheinlich ist es spät.
Eine bisschen abseitige Frage an der Stelle, aber ja. Es kam mir gerade in den Sinn, weil du gesagt hast, Angst ist ein Tabuthema, du hast viel über Ängste eben gesprochen. Ja. Ist es im Frauenfußball anders? Ist es eher bei Männern Tabu? Bei Frau ist das Gleiche, ja? Meine Theorie wäre jetzt gewesen, irgendwie, das ist dann irgendwie, es wirkt etwas verweichlicht und das möchte man als Fußballer vielleicht nicht darstellen. Und bei Frauen ist es vielleicht etwas organischer, dass man auch über sowas spricht.
Also ich arbeite mit einer der besten Frauen in Deutschland zusammen, ne? Und da ist es ähnlich. Also das ist genauso. Das Thema ist natürlich, ich meine, ihr von den Medien, ihr habt natürlich auch unheimlich viel Macht. Ne? Ihr kennt euch erinnern, als Robert Enke starb, ne? Da war das auf einmal, ja, wir brauchen alle Psychologen und wir brauchen alle Mentaltrainer und alles drum und dran. Ne? Und wenn ihr euch erinnert, einen Tag später beim VfB gab es Fankrawalle vor dem Tor. Ne? Also, und das macht mit jedem Spieler was.
Um da mal anzuknüpfen vielleicht, du hast es die ganze Zeit Hierarchien angesprochen, Kommunikation, jeder braucht einen Mentaltrainer, einen Psychologen. FC St. Pauli hatte vor einigen Jahren mal einen Sportpsychologen oder Mentaltrainer, Christian Spreckes. Dann hatten sie einen Teamcoach, Hinnerk Smolka, der auch unheimlich viel über Hierarchien und Mannschaft, Kommunikation gesprochen hat. Hauke Wahl hat auch kürzlich nochmal von der Zeit geredet. Jetzt haben sie seit zwei Saisons niemanden mehr. Ist es aus deiner Sicht grob fahrlässig für einen professionellen Bundesligisten, niemanden in diesem Bereich zu beschäftigen?
Also, du hast ja gesagt, ich habe nicht gesagt, dass jeder einen Mentaltrainer und Psychologen braucht.
Nee, das wurde damals gesagt, ich weiß es.
Weil im Endeffekt, das ist ja genau eins der Themen, weil letztendlich für die meisten Profifußballer gibt es zwei Schimpfworte. Sportpsychologe, Mentaltrainer. Und die meisten Sportpsychologen, die jetzt in Vereinen angestellt sind, da gehen oftmals die wenigsten Spieler hin. Warum? Weil es vom Verein aufgesetzt und keiner weiß, wird da überhaupt weitererzählt. Zum einen, zum zweiten ist ja auch wieder, wenn einer hingeht, ist jemand schwächer. Zum dritten ist oft die Qualität nicht gut genug. Dann, wenn du mal einen Coach reinhust, ich war auch mal bei Aachen und bei Wolfsburg, damals Thomas Strunz hat mit Aachen zu Wolfsburg geholt und ich war eine Zeit lang bei Aachen. Du kannst, wenn du von außen reinkommst, hast du eine sehr, sehr kurze Verweildauer, weil du genau die drei Gruppen hast. Eine Gruppe interessiert es, eine Gruppe, die gucken, was die Führungsspieler sagen und eine Spieler haben überhaupt keinen. Und wenn du jetzt die Teamcoaches reinholst, da kannst du mit Events ein paar Dinge anschieben, aber dann musst du wieder raus. Vor allen Dingen, wenn es dann über den Verein kommt, weil natürlich jeder weiß, okay, der kommt vom Verein und da spiele ich halt mal mit. Aber Interesse dran haben die wenigsten von denen, das zu machen.
Du hast jetzt ja schon einige Jahre Erfahrung, auch in der Bundesliga. Ist dein Eindruck, dass sich vermehrt Spieler an Experten wie dich wenden oder hat es sogar abgenommen in den vergangenen Jahren? Gibt es da irgendeine Entwicklung zu beschreiben?
Man könnte es jetzt böswillig formulieren. Je intelligenter die Spieler sind, desto mehr haben sie jemand an der Seite. Nur die wenigsten reden drüber.
Und kannst du ungefähr beziffern oder einschätzen, wie viel Prozent, gibt es da so eine Art Dunkelziffer sogar, wie viele sich da Hilfe nehmen?
Also ich würde es mal gefühlt sagen, dass 20, wobei der Begriff Hilfe schon wieder schwer ist, weil Hilfe heißt, okay, der hat auch ein Problem. Ne? Und im Endeffekt, Karrieren kann man aktiv und proaktiv begleiten. Ne? Und ich sag mehr als 20% wird es nicht sein.
Wenn sich jetzt ein Spieler einen Athletiktrainer holt, einen Individualtrainer, dann liefert das Ergebnisse, die messbar sind. Er sieht, ob er dann ein bisschen schneller rennt, ob seine Ausdauerwerte besser werden, dass er am Ball mehr kann und so weiter. Inwiefern ist der Erfolg eurer Branche messbar? Oder ist er nicht messbar und das ist ein Problem, dass sich viele deswegen davor verschließen?
Also das eine, du hast zwei Messfaktoren. Das eine ist, du holst jemanden aus der Scheiße. Ja, okay, damals. Ja. Dem ging es danach besser, der hat wieder geliefert. Das ist messbar. Das zweite ist, du begleitest Karriere über mehrere Jahre und du fängst mit dem an in der dritten Liga zum Beispiel. Ganz früher habe ich Simon Rolfes angefangen, mit dem zu arbeiten. Da war der Werder Bremen 2. und wir haben beendet, wo er in Leverkusen zur Nationalmannschaft gekommen ist. Also, und da gibt es mehrere Beispiele, wo das dann auch funktioniert. Das ist dann messbar. Aber diese Messbarkeit, die wird halt nicht veröffentlicht, weil der ist jetzt nicht wegen mir da hochgekommen, aber ich bin halt auch Teil des Zahnrades gewesen. Mhm. Und das ist halt wichtig. Du musst halt als Coach deinen Platz kennen.
Ja, manche Spieler, ist zumindest mein Eindruck, werden unter Druck oder wenn man sie so ein bisschen anschiebt, noch mal besser, andere dagegen schlechter. Da gibt es irgendwie so keine richtige Logik. Teilweise sind es ältere, teilweise jüngere Spieler. Oder gibt es aus deiner Sicht ein Spielertyp, vielleicht die Erfahrenen über 30, die in solchen Situationen und besser mit dem Druck umgehen? Sind es junge Spieler, die noch unbedarfter sind? Gibt es da irgendeine Richtung?
Also das Hauptaugenmerk, wie ich über Ängste drüber komme, ist, wenn ich eine Challenge drin sehe. Und die Challenge, die kann von jungen Spielern sein, sagen, boah, geil, ich freue mich jetzt zu spielen, da ist die Challenge einfach groß. Oder von einem erfahrenen Spieler sagt, boah, ich habe schon dreimal erlebt und bin nie abgestiegen, ist auch eine Challenge. Ne? Wenn du die Unsicherheitsfaktoren hast, dann brauchst du eine Challenge. Und hast du die nicht, dann wird's schwer. Dann hast du letztendlich, ist der wichtigste Tipp, dass du dich um das kümmerst, was du mittelbar und unmittelbar beeinflussen kannst. Das heißt, du kümmerst dich nur zum Beispiel sauberes Passspiel, konsequentes Einsteigen, Zweikampf. Also wenn du die da nicht, dann brauchst du was ganz Konkretes, was du selber beeinflussen kannst. Wenn du eine Angst hast, dann kommt oft das Gefühl der Hilflosigkeit. Und das, was ich auch beschrieben habe, was dann irgendwann gegen Heidenheim kam, die Mannschaft wollte, aber ging irgendwie nicht. Ne? Und da ist die Rückbesinnung von einigen Spielern zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf das, wo ich selber beeinflussen kann. Und die anderen, die haben halt Challenge drauf. Ne? Und dann kann es funktionieren.
Ich habe kürzlich gelesen von einem norwegischen Professor, ich glaube für Sportwissenschaft, Geir Jordet, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der hat geforscht über Elfmeterschießen über Dekaden hinweg. Sehr interessante Ergebnisse, unter anderem, weil Max eben gerade ansprach, jung und alt, hat er herausgefunden, dass junge Spieler tendenziell mehr treffen im Elfmeterschießen und Spieler, die bereits Pokale gewonnen haben, individuelle Auszeichnungen, Weltfußballer, sowas, die treffen schlechter, weil auf ihnen mehr Druck lastet. Das war seine Schlussfolgerung. Und junge Spieler, die auch vielleicht noch nicht so bekannt sind, auf denen lastet weniger Druck als die Stars, von denen es erwartet wird, dass sie vorangehen, dass sie den Elfmeter jetzt treffen.
Einerseits ist es so, die Jungen können nur gewinnen, die Alten nur verlieren. Mhm. Punkt eins und Punkt zwei ist, wenn du einen richtig großen Namen hast, dann und du verwandelst ein paar in Folge, dann fehlt dir manchmal 2-3% der Gier, sondern du gehst halt hin und fokussierst den Tick weniger. Das sind so die zwei Hauptgründe aus meiner Sicht, warum es dann am Ende des Tages funktioniert. Und ein junger Spieler kann ja nur gewinnen. Wenn er reinhaut, sagen alle, geil. Und wenn er nicht trifft, sagen alle, boah, ist halt jung, ne?
Ja, jetzt steht der FC St. Pauli vor einem extrem wichtigen Heimspiel. Es sind insgesamt noch zwei Heimspiele von drei ausstehenden Bundesligaspielen. Das erste jetzt gegen Mainz, das letzte dann gegen Wolfsburg. So ein Heimspiel am Millerntor haben eigentlich alle Spieler und auch der Trainer unisono gesagt, ist jetzt eigentlich das Beste, was passieren kann, weil dort hat man schon mal vermehrt die Erfahrung gemacht, erfolgreich zu sein mit der Unterstützung der Fans. Ja. Spielt sowas im Unterbewusstsein eine sehr viel größere Rolle, als man denkt, dass man eben in gewohnte Abläufe vielleicht sogar auch ist, in seinem gewohnten Hotel ist, dann die gewohnte Strecke im gewohnten Mannschaftsbus zum Stadion fährt und eben nicht ins, also nichts gegen Heidenheim, aber das ist schon etwas Besonderes dort, wenn man normalerweise die großen Bundesliga-Stadien gewohnt ist.
Ja, Heidenheim ist definitiv was Besonderes. Aber stellt euch mal beide vor, ihr sitzt auf dem Stuhl und 28.000 feuern dich an. Ist ein anderes Ergebnis, als wenn dich 2.000 anfeuern. Genauso, wenn ich 28.000 auspfeifen. Also wenn du mal vor der Südkurve ausgepfiffen wirst, das macht was mit dir. Ne? Was ich immer so ein bisschen ein Thema habe, ist, ich würde nie von einem besonders wichtigen Spiel reden. Das ist wie wenn man sagt, die Hochzeit ist der größte Tag meines Lebens. Das heißt, danach kommt nichts mehr. Ne? Und so schüre ich schon Erwartungshaltung und Emotionen, die völlig unnötig sind. Ne? St. Pauli hat von allen Vereinen mit Sicherheit am wenigsten zu verlieren. Warum? Weil es eine riesen Fangemeinde ist, die kommt, ob es jetzt zweite Liga oder erste Liga ist. Und das ist schon ein Pfund. Und du hast zwei Heimspiele gegen direkte Konkurrenten. Ne? Und das macht schon was aus, wenn dann 30.000 die anfeuern. Oder 28.000, ich weiß nicht, wie viel im Stadion, wie viele Auswärtsfans da kommen. Ne?
War nicht allzu viel. 29.546 Zuschauer und Auswärtskontingent kann man sich dann ja ausrechnen, aber das wird auch nicht immer ausgeschöpft. Ja. Mal sehen, Mainz, denke ich mal, vielleicht kommen die nach Hamburg, lohnt sich das ja mal.
Genau. Und wenn du halt mal Hamburg, ich glaube, ein Millerntor erlebt hast, wenn da 2.000 andere da stehen, die hört man gar nicht.
Das ist durchaus so. Der FC St. Pauli wollte jetzt auch nicht viel sehen und hören und wissen von den vergangenen Spielen. Das ist jetzt häufiger mal der Fall gewesen. Sie verlieren 0-5 gegen Bayern. Alex Blessin sagt dann bei der nächsten Pressekonferenz, was war eigentlich vergangene Woche? Habe ich vergessen. Jetzt nach dem Spiel in Heidenheim hieß es auch, nee, das Spiel wollen wir gleich abhaken, am besten gar nicht analysieren, gleich nach vorn schauen. Hilft so ein Verdrängungsmechanismus in schwierigen Phasen oder müsste man jetzt eigentlich nicht erst recht analysieren und tief einsteigen?
Also, weißt du, Gegenfrage, wenn du jetzt vom Bus von Heidenheim nach Hamburg fährst und guckst dir fünfmal das Spiel an, hilft dir das?
Ich kenne keinen Fußballer. Du hast keinen Bock drauf, es mir anzuschauen. Das würde mich wahrscheinlich ziemlich nerven.
Genau. Und genau das ist das. Wenn du jetzt zum Beispiel darauf viel zu tief reingehst, holst du die negative Emotion wieder raus. Und das ist genau das, was man eigentlich nicht macht. Eigentlich müsste man dann gucken, dass man auf der Heimfahrt irgendwie Police Academy oder so einen Kram guckt. Ne? Das ist deutlich sinnvoller. Weil die Fußballer, die wissen ja, wenn irgendwas ist. Ne? Und du weißt, ein Fußballer macht 80% Fehler pro Spiel. In der Retro-Perspektive, weil man danach immer irgendwas findet, was besser macht und besser machen kann.
Ein Fakt des Fußballs ist auch, den Jackson Irvine nochmal beschrieben hat, dass es so schnell sich ändert, dass man manchmal gar nicht weiß, was gestern gewesen ist. Das ist tatsächlich, finde ich, fast bei kaum einer Sportart so extrem, da eben das Fußballspiel über meistens teilweise nur eine Aktion entschieden wird. Und danach wird die Geschichte erzählt. Also ist das vielleicht auch eine der größten Hoffnungen, die St. Pauli jetzt haben kann, dass also mit einem, ich sag mal, frühe rote Karte Mainz, St. Pauli gewinnt das Spiel 1-0, spielt vielleicht nicht unbedingt besser als die vergangenen Spiele, aber einfach mit so einem Erfolgserlebnis im Rücken, dann wieder so dieses Gefühl wieder zu finden, einfach wie sich so ein Sieg anfühlt.
Weißt du, das ist, der Mensch ist so gepolt, wenn er einmal was gewonnen hat, hat er am nächsten Mensch wieder Angst, es zu verlieren. Und wenn er dann verloren hat, hat er schon wieder Angst, dass er wieder nicht mehr gewinnt. Das kennen wir alle. Wenn du einen riesen Erfolg hast oder auf einmal 5.000 Euro hast, dann hast du schon wieder Angst, gewonnen hast. Oh, scheiße, was ist, wenn ich die morgen lieber hab und so. Ne? Also von daher, Siege helfen einerseits, aber andererseits ist Fußball, wenn man es jetzt böse formuliert, die Lotterie. Es kommt einfach darauf an, wie das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Zuschauer interaktiv und mit den Zuschauern sich einfach entwickelt. Und hey, manchmal gibt es einfach Tage, dass der Gegner einfach besser. Und dann muss man einfach sagen, hey, wir haben nicht schlecht gespielt, sondern die waren einfach besser. Bayern zum Beispiel, die waren einfach besser, Punkt. Oder nicht mehr drüber nachdenken.
Glaube ich, keine besonders steile These.
Ja. Und Dortmund zum Beispiel, weiß ich, ihr erinnert euch zum Beispiel, Dortmund führt und Pauli kommt zurück, und das zeigt man einfach. Die Zuschauer waren da, Dortmund lässt ein Mühe nach und bupp sind die da. Und das ist das Phänomen hat St. Pauli. Die Unberechenbarkeit.
Holger, wir haben vorher gesagt, keine Ferndiagnosen. Ja. Wie sieht es aus mit Fernprognosen? Du kennst dich offenkundig sehr, sehr gut in der Bundesliga aus, kennst den einen oder anderen Spieler, Trainer. Schafft es denn, St. Pauli dem Druck im Abstiegskampf standzuhalten und rettet sich mindestens über die Relegation? Oder gehen sie direkt runter und Wolfsburg sehen wir in der Relegation? Oder schafft Heidenheim noch das Wunder?
Boah, ich glaube, ich habe noch nie was gewonnen, wenn ich irgendwas getippt habe. Ne?
Der Einsatz ist gering.
Wenn ich jetzt aus dem Wissen, von was ich habe, würde ich sagen, Heidenheim und Wolfsburg schafft es nicht. Und St. Pauli braucht sich gar keinen Druck zu machen. Weil der Vorteil von St. Pauli ist die Unberechenbarkeit. Du weißt nie, was du irgendwie kriegst. Und du weißt aber auch immer, dass alles möglich ist. Und das einzige Konstante bei St. Pauli ist die Unkonstanz.
Das macht es ja auch für uns so interessant. Genau. Wir werden auf jeden Fall beobachten, was am Sonntagnachmittag passiert. Um 17.28 Uhr schätzungsweise wissen wir mehr. Dir erstmal, Holger, vielen Dank, dass du dir heute Abend noch die Zeit genommen hast. War für uns alle, glaube ich, ein langer Tag. Aber hat umso mehr Spaß gemacht und war wirklich interessant, die Einblicke von dir zu haben.
Sehr gerne. Ich drücke euch die Daumen auf alle Fälle.
Vielen Dank und dir auch nochmal vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und wir hören uns in der kommenden Woche natürlich wieder mit unserem Podcast. Dann spielt St. Pauli auswärts bei RB Leipzig. Da gibt's ja vielleicht auch nicht so viel zu verlieren. Vielleicht, wenn man es positiv, positiv sehen möchte. Schauen wir mal, was wird. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.